Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Cynthia, hallo. Schön, dass du wieder hier bist. Wir hören auf Gottes Wort aus dem 9. Kapitel im Buch Daniel. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen. So dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetat unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Jetzt geht es ganz spannend weiter, denn Gott schickte instant einen Engel, und zwar den Engel Gabriel, um Daniel auf dieses Gebet zu antworten. Aber das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Heute wollen wir uns mit diesem Gebet beschäftigen. Cynthia und Marlies, könntet ihr euch einen Platz weitersetzen, dass ich euch einfach... Ich stehe immer auf die Säule und dann ein halbes Gesicht, das ist irgendwie komisch. Dann denkt man, zwei halbe Gesichter, die nicht zusammenpassen, sind aber in der Mitte sehr breit oder so, das ist irgendwie irritierend. Dankeschön. Ja, es ist auch wichtiger, dass ihr mich seht, aber manchmal hilft es auch. Also, wir haben mal einen Fahrradurlaub gemacht an der Nordseeküste. Und wenn man da am Deich lang fährt, da geht der Radweg ewig geradeaus. Ja, und selbst wenn man in die richtige Richtung fährt, also mit Rückenwind, wenn man dort lang fährt und man fährt mit Kindern und die sehen diesen Weg so bis zum Horizont geradeaus, dann schreien die nur noch eins, oh, ich habe keine Lust mehr, obwohl es gerade losging, obwohl der Wind von hinten weht. Also die Motivation für die Radtour, die gerade noch da war, die geht völlig flöten. Sobald man diesen Wanderweg hat, der einfach nur geradeaus geht und 5 Meter breit ist. Eintönigkeit nimmt uns den Elan. Das könnt ihr an euren eigenen Leben wahrscheinlich oft sehen. Wenn es immer dasselbe ist, ja, das nimmt uns den Elan. Wenn etwas langweilig ist, kostet es uns umso mehr Willenskraft, es dennoch zu tun. Oder? Überlegt mal an diese Dinge, die ihr täglich tun müsst, vielleicht im Haushalt, die einfach langweilig sind. Das kostet doch Überwindung. Da steht man nicht früh auf und sagt, juhu, heute gehe ich das Unkraut aus den Ritzen zwischen den Pflastersteinen kratzen, ja, den ganzen Tag lang. Das ist einfach, das kostet uns Willenskraft. Und wie ist das, wenn du betest? Ja, Not lehrt beten, das wissen wir, keine Frage, das treibt uns ins Gebet, aber selbst manche Notsituation, die wird irgendwann normal, man gewöhnt sich dran, man betet zwar dann gewohnheitsmäßig weiter, für dieselben alten Dinge, mit denselben alten Worten, aber es kostet irgendwie Überwindung, oder? Wenn dann noch dazu kommt, dass Gott scheinbar über längere Zeit nicht reagiert, dann kostet das immer mehr Willenskraft, regelmäßig und vielleicht noch mit Ausdauer, geschweige denn von ganzem Herzen zu beten. Wir schaffen es sicher noch, unser Gebet routiniert zu sprechen. Aber mit ganzem Herzen? Der Heilige Geist, der in uns wohnt, er treibt uns natürlich zum Gebet. Ich glaube, der Techniker wird hinten gebraucht. Aber gleichzeitig ist es doch manchmal so, dass uns unsere eigenen Gebete langweilen. Und vielleicht die der anderen auch, weil ich schon ganz genau weiß, ah, jetzt betet der Bruder XY wieder, weiß ich schon, was kommt. Und wie kann das sein, wenn wir doch beim Beten mit Gott selbst sprechen? Mit dem größten, mächtigsten, herrlichsten Wesen, was es in der ganzen Welt gibt. Trotzdem sagen wir, ja, lass uns noch mal kurz beten. Lass uns noch mal ganz kurz mit dem größten, herrlichsten, aufregendsten Wesen, was es überhaupt gibt, sprechen. Muss ja sein, ne? Wie kann das sein? Eine mögliche Antwort. Weil wir fast immer dasselbe beten. Ja, es ist nicht so, dass wir unser Gebet einmal aufnehmen, auf dem Tonband und dann einfach abspielen. Ist ja eh immer dasselbe. Aber wir haben diese Tonbandaufnahme hier im Kopf. Vielleicht haben wir auch eine CD mit mehreren Aufnahmen, so ein paar Titel, ja, ein paar Gebetstitel, die wir halt abspulen. Wenn ihr jeden Tag dieselbe CD hört, irgendwann wird es langweilig. Beten ist eintönig und darum haben wir keine Lust. Es fällt uns schwer, uns dazu zu überwinden. Ja, wie ist es mit den Dingen, die dir keine Lust machen? Da fällt es dir einfach schwer, sie zu tun. Nun sieht dein Gebetsleben vielleicht genauso aus. Oder ihr kennt das doch, wenn man mit dem Auto in einer fremden Stadt unterwegs ist und man sucht irgendwie eine Adresse, ist alles neu oder eine schöne neue Gegend, man guckt raus, man ist total aufmerksam. Alles nimmt man wahr. Aber wenn du denselben alten Heimweg nach der Arbeit fährst, jeden Tag, dann schaltest du aus. Irgendwann bist du auf einmal zu Hause, du weißt gar nicht, wie du hergekommen bist. Ja, man ist nicht mehr wirklich mit dem Herzen dabei. Weil unsere Gebete immer gleich sind, ist es umso schwerer, sich wirklich zu konzentrieren und mit dem Herzen zu beten. Wenn man sich beim Beten langweilt und auf abschweift, dann fragt man sich natürlich irgendwann, hey, was ist eigentlich los mit mir? Fehlt es mir an Geistlichkeit? Habe ich vielleicht zu wenig Liebe? Bin ich zu stolz? Warum begeistert mich Gott so wenig? Da sehe ich diese anderen Christen, da lese ich Bücher von Leuten, die das ganze Leben lang gebetet haben. Da sehe ich Leute, die stehen vorne, erzählen was von Gott und von Beten und die sind einfach begeistert. Warum ist es eigentlich bei mir nicht so? Stimmt etwas bei mir nicht? Donald Whitney, der hat ein kleines Büchlein geschrieben, aus dem heute vor allem am letzten Teil noch ein paar Gedanken kommen. Das heißt, mit der Bibel beten. Ich kann das sehr empfehlen. Es ist wirklich ganz schnell zu lesen und sieht schön aus. Ist ein bisschen teuer, aber kann man sich auch auf Englisch holen, also ein bisschen günstiger. Der sagt, vielleicht liegt es nicht an diesen Dingen, also dass wir zu wenig Geistlichkeit haben, dass irgendwie unserem Glaubensleben was nicht stimmt, dass die Liebe nicht stimmt oder so, dass man immer gleich, bin ich nicht wirklich gläubig genug oder so. Vielleicht liegt es gar nicht an diesen Dingen, sondern einfach an der falschen oder immer gleichen Vorgehensweise beim Beten. Und ich glaube, oftmals stimmt es, da hat er recht, es liegt an unserer immer gleichen Vorgehensweise. Wir kommen ja heute zu Kapitel 9, wir haben es schon gehört, den ersten Teil in Propheten Daniel und dort haben wir dieses Gebet von ihm gehört, ein sehr ausführliches Gebet. Und ich hoffe, dass uns dieses Gebet, wenn wir es uns jetzt zusammen anschauen werden, motivieren wird, intensiver und mehr zu beten. Aber nicht nur das, sondern dass wir das, was wir von diesem Gebet lernen, wirklich unsere eigene Gebetspraxis verändert, weiterbringt. In Kapitel 9, wir haben es gehört, es geht so los, dass wir erstmal zeitlich verortet werden. Es ist also das erste Jahr von Darius, den Meder, also das ganze Babylon ist gefallen, dieses Reich ist Schnee von gestern. Die Wegführung des Volkes Israels ist 68 Jahre her. Und so lange steht nun auch schon Daniel in Staatsdiensten, ohne jemals einen faulen Kompromiss eingegangen zu sein. In all dieser Zeit, 68 Jahre lang, stand er treu für Gott ein. Oftmals war er nur alleine, vielleicht manchmal nur eine Handvoll Leute. Trotzdem blieb er treu, wie wir es gerade gesungen haben. Jetzt ist er immer noch in Staatsdiensten, obwohl ein ganz neuer König da ist, ein neues Reich da ist. Und er steht unter diesem neuen König und genau genommen steht er sogar direkt unter diesem neuen König. Also Daniel hat die oberste Stellung im ganzen Staat inne. Ja, wir sind jetzt zeitlich quasi kurz hinter der Löwengrube, wo das auch nochmal bestätigt wurde. Daniel ist hier der Oberste im Staat, direkt unterm König. Und was Daniel immer noch macht in seinem hohen Alter, er ist jetzt 82 Jahre alt, Bibel lesen, hat er nicht aufgehört, ist auch seine Gewohnheit. Es gab natürlich noch keine Gesamtausgabe des Alten Testaments, aber es gab verschiedene Schriftrollen, unter anderem eben die Schriftrolle vom Propheten Jeremia. Und das Interessante ist, Daniel hat wahrscheinlich noch als junger Mann, als Kind, Jeremia selber predigen sehen und gehört. Na, das ist so ähnlich wie alle oder viele kennen Wilhelm Busch, so großer Prediger nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, hat Bücher geschrieben, die wir alle lesen. Aber Ulrich Parzani, auch den kennen auch viele, auch schon alter Mann, der hat ihn noch kennengelernt. Ja, der ist sogar unter ihm im Weigelthaus in Essen zum Glauben gekommen. Ja, so ist Daniel, ja, der kennt ihn noch persönlich. Wow, jetzt liest er seine Schriftrolle. Was hat der nochmal gesagt? Und da entdeckt er was. Ich weiß nicht, ob er das jetzt das erste Mal entdeckt oder ob er es jetzt ganz mit neuen Augen liest, dass diese Gefangenschaft 70 Jahre währen soll. Vielleicht liest das einfach ganz neu, weil das Babylonische Reich tatsächlich gefallen ist. Und das war ja seine Sehnsucht, ja. Als Kind ist er in Jerusalem groß geworden und seine große Sehnsucht, sein Traum war es, dort wieder mal zurückzukommen und dass diese Stadt wieder aufgebaut wird, seine Heimat. Er betete all die Jahre dreimal am Tag nach Jerusalem gewandt. Er drückte damit aus, ja, das ist meine Heimat, dort will ich hin. Und jetzt liest er, ja, Gott will sich eigentlich, hat er jedenfalls versprochen, über diese Stadt und über dieses Land wieder erbarmen. Sein großer Lebenstraum, sollte der jetzt tatsächlich in Erfüllung gehen? Aber war es denn auch der Lebenstraum und die Sehnsucht von dem Volk der Juden hier im Exil? Nicht wirklich, ja. Die meisten hatten sich dort gut eingerichtet und es gab quasi nur einen Überrest, die noch diese Treue zu Jerusalem und damit auch das Vertrauen zum Wort Gottes hatten. Daniel gehörte quasi mit seinen Traumen, mit seiner Bibeltreue zu einer Minderheit. Und er hätte jetzt sagen können, okay, hier steht's, ich sag mal, abwarten und Tee trinken, ich habe ja meinen Lauf fast vollendet, die Zeit ist bald rum, mal sehen, was passiert. Er hätte sich entspannt zurücklehnen können, ja, er wusste ja, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Nur so mal gespannt, was passiert. Aber was macht er nicht? Diese ganz klare, göttliche Verheißung ist für ihn jetzt keine Entschuldigung, sich zu entspannen und untätig zu sein, sondern es ist für ihn ein Auftrag, für diese Verheißung zu beten. Es ist ein Auftrag, die Gebetsarbeit auf sich zu nehmen. Mein Thema lautet heute, biblisch beten bringt's, macht die Bibel zum Gebet, weil wir das hier so wunderbar sehen können. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Gebetsleben noch ein Stück besser werden könnte, kann ja sein, ein bisschen Luft nach oben ist, dann freue dich auf die Lektion, die wir heute von einem Mann des Gebets lernen können. Daniel war ein Mann des Gebets. Und der erste Punkt lautet, erbitte, was Gott verheißen hat. Erbitte, was Gott verheißen hat. Gott hatte also versprochen, wir haben es heute in der Lesung ja auch konkret gehört, sich zu erbarmen. Und darum bat Daniel um Gottes Barmherzigkeit. Gott hatte versprochen, das Volk aus der Gefangenschaft nach Hause zu führen. Und darum bat Gott darum, dass er das Volk nach Hause führte. Gott hatte versprochen, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und darum bat Daniel darum, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und wisst ihr was? Nicht lange nach diesem Gebet geschah es wirklich. Ein, zwei Jahre später kam Kyros, der neue König, und er hat das Gebot erlassen, Israel konnte zurück und die haben angefangen, die Stadt wieder aufzubauen. Ja, warum eigentlich? Warum ist das denn passiert? Zwei Jahre später. Ja, war es jetzt aufgrund der Verheißung Gottes? Oder war es aufgrund des Gebets des Überrestes von Daniel und so weiter? Warum ist es jetzt passiert? Natürlich war es auf Grundlage der Verheißung Gottes. Und auf Grundlage der Gebete, die dafür gebracht wurden. Versteht ihr, das bedeutet es, nach Gottes Willen zu beten. Gott hat einen Plan für diese Welt, er hat einen Ratschluss, sagt die Bibel. Und es wird das passieren, was Gott sich vorgenommen hat. Aber in seinem Ratschluss hat Gott sich vorgenommen, sozusagen geplant, dass er als Antwort auf unsere Gebete in der Welt wirken will. Unsere Gebete sind ein Teil seines Planes und er will dann darauf reagieren und so wird sein Wille erfüllt. Und deshalb sollen wir nach Gottes Willen beten. Und hier sehen wir, wie das geht. Ja, was hat Daniel gemacht? Er hat in der Schrift geforscht, er hat dann herausgefunden, was hat Gott versprochen und dann hat er genau darum gebetet.
Erbitte, was Gott verheißen hat.
Was hier schon mal ganz wichtig ist für uns, Bibellesen und Gebet, das gehört zusammen. Ja, andere Sachen sind natürlich auch wichtig beim Beten. Unsere Gefühle, unsere Situation, unsere Not, das ist alles irgendwie, spielt das eine wichtige Rolle, klar. Aber Bibellesen und Beten, das sind zwei Sachen, die gehören zusammen. Und wisst ihr, ist es nicht so, wenn etwas funktioniert, dann bleiben wir auch dran. Wenn etwas schleppend läuft, nicht vorangeht, wenn wir keine Erfolge sehen, dann geben wir auf. Wenn du anfängst, dein Haus zu putzen, ja, bist du halb fertig und während du auf der einen Ecke putzt, kommen die Kinder hinten rein mit dreckigen Schuhen, gehen aufs Klo, gehen raus, lass die Tür auf, gibt einen Zug, die andere Tür schwingt um, der Blumentopf fällt um und so weiter und so fort, dann hast du irgendwann keine Lust mehr. Es funktioniert nicht. Ja, wenn du abnehmen willst und nach 6 Wochen starker Diät hast du 370 Gramm abgenommen, dann sagst du dir irgendwann, das kannst du auch sein lassen, das bringt nichts. Ja, wenn es nicht funktioniert, was soll ich dann noch weitermachen? Aber wenn etwas funktioniert, selbst wenn es uns gar nicht so einen Spaß macht, aber es läuft, die Arbeit geht voran, dann bleiben wir dran und dann sind wir motiviert, oder? Und beim Beten ist es genauso. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn etwas keinen Erfolg hat, dann ist irgendwann die letzte Energiereserve, das letzte bisschen Willenskraft, was wir noch haben, aufgebraucht. Was soll das alles jetzt noch? Aber wenn wir merken, Gott erhört mein Gebet, meine Gebete bewirken etwas, ja, dann motiviert uns das doch weiter zu beten. Ne? Meine Kinder wissen ganz genau, wenn zu Hause keine Süßigkeiten mehr da sind oder wenn es nichts gibt, dann brauchen sie nur zu den Nachbarn gehen. Die haben alle schon was im Flur bereit liegen. Ja? Die klingeln, kommen noch nicht mal zum guten Tag, sagen, ach, wollt ihr was haben? Und kriegen was. Ja? Das ist effektiv, das funktioniert, das machen die immer wieder. Ja? Stellt euch vor, unser Gebetsleben ist so. Und wisst ihr was, die Verheißung hier ist, wenn wir nach Gottes Willen beten, mit konkreten Gebetsanliegen, die wir aus seinem Wort erkennen, dann werden wir bewusster und vielleicht auch mehr Gebetserhörungen erfahren. Ja, oftmals segnet Gott uns ja reich. Wir kriegen es gar nicht mit, weil wir gar nicht darum gebeten haben. Gott hat uns trotzdem das Gute gegeben. Aber wenn wir erkennen, was wir beten sollen, von der Bibel her, dann werden wir auch mehr erkennen, wenn Gott in unserem Leben wirkt. Erbitte, was Gott verheißen hat. Das führt uns zum zweiten Punkt. Bete, wie es Gott angemessen ist. Auch das gehört ja zum biblischen Gebet dazu, zum Gebet nach Gottes Willen, dass wir so beten, wie es Gott angemessen ist. Das Erste, was wir hier bei Daniel sehen, ist, er betet ernsthaft. Ja, Vers 3. Und ich wandte mein Angesicht zum Herrn, Gott, um ihn zu bitten im Gebet und flehen unter Fasten in Sack und Asche. Also wir wissen, Daniel betete 3-mal am Tag am offenen Fenster nach Jerusalem gewandt. Ich glaube nicht, dass er jedes Mal dann mit Sack und Asche und gefastet hat. Das war seine ganz normale Gebetsroutine jeden Tag. Aber das hieß nicht, dass das alles war für ihn. Sein Gebetsleben ging noch darüber hinaus. Er hatte besondere Gebetsanliegen, besondere Gebetszeiten. Manchmal hat er sich ganz besonders dafür vorbereitet, mit Ernsthaftigkeit. Wir sehen das ja hier. Er fastet, er zieht sich Kleidung an, die eben wirklich seine Erniedrigung zeigt. Asche, das ist wirklich ein Zeichen, ich demütige mich. Und was Daniel hier zu erkennen gibt, ist, ich nehme es ernst. Ja, es ist was anderes als, ja, lass noch mal schnell beten und jetzt können wir anfangen. Ja. Daniel nimmt es ernst. Also wie kann man das machen, wenn ich einen besonderen Raum habe? Ich sage, ja, ich habe diesen besonderen Gebetsraum oder dort ist meine Ecke. Ich habe meine besondere Gebetszeit. Das heißt für mich so viel wie, alles, was mich ablenkt, schiebe ich außen vor. Ich kann zum Beispiel nicht mit dem Handy neben mir beten. Das, selbst wenn es nicht klingelt, sind dann so und so viel Prozent meiner Gedanken weggezogen. Und wenn sie nicht weggezogen sind, kostet mich das schon wieder Energie und Willenskraft, meine Gedanken aufs Gebet zu konzentrieren. Ja? Dass wir es wirklich ernsthaft nehmen, da helfen solche äußeren Dinge. Jesus sagt, es kommt die Zeit und wir leben in der Zeit, wo wir nicht auf einen besonderen Berg beten müssen und sonst was veranstalten müssen, sondern wir werden Gott anbeten in Geist und in der Wahrheit, egal wo ihr seid. Aber das heißt nicht, dass solche äußeren Dinge überhaupt keine Rolle spielen. Sie können uns unterstützen.
Sie können unserem trägen Herzen tatsächlich auf die Sprünge helfen. Also ernsthaft, er betet ernsthaft. Das zweite, er betet ehrfürchtig. Ja, Vers 4. Ach Herr, du großer und furchteinflößender Gott. Du großer und furchteinflößender Gott. Ich weiß nicht, ob das Daniels Standardanrede für Gott war. Ja, als Kind habe ich immer gebetet, lieber Gott. Kam das Gebet. Lieber Gott, so das war alles. Ja. Oder Herr Jesus. Und dann, das war so meine Standardanrede. Und das sehe ich jetzt bei meinen Kindern auch wieder. Ja. Wisst ihr, es gibt in der Bibel so viele Namen und Charaktereigenschaften von Gott. Und wenn wir sie lernen zu gebrauchen, wenn wir die Bibel erforschen und sehen, ja, so, das ist Gott, dann hilft es uns selbst, uns zu vergegenwärtigen, vor wem wir treten. Wir werden dann ehrfürchtiger beten. Er ist der Allmächtige, der alles Erfüllende, der Ewige, der Zürnende und gleichzeitig der Barmherzige, der Gegenwärtige und so weiter und so fort. Wir machen ja gerade in der Bibelstunde den Kurs Gott erkennen und wir werden uns mit seinen Eigenschaften beschäftigen und das soll dann natürlich in unser Gebet einfließen. Dass wir Gott damit loben und preisen, aber es uns vergegenwärtigen. Ja, es ist wirklich, es ist der ewige Gott. Ich habe so eine Zeitnot, den ganzen Tag habe ich zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich alles schaffen soll, aber jetzt bete ich zum ewigen Gott. Ohne Anfang, ohne Ende, der die Zeit in Händen hält. Mein Leben und genau weiß, wie viel Zeit ich habe, nämlich 24 Stunden am Tag. Zu dem Gott kann ich jetzt beten, dem kann ich alles übergeben. Ja, ehrfürchtig. Und das Dritte, also ernsthaft, ehrfürchtig. Und dann sehen wir hier, er betet demütig. Oder wir könnten sagen, bußfertig. Daniels Bitte war natürlich was? Seine Bitte war, Herr, erbarme dich über Jerusalem. Schenk, dass das Volk wieder zurückkehren kann. Wann sind die 70 Jahre jetzt um? Ich weiß nicht, ob er angefangen hat zu rechnen. Geht es von der ersten Wegführung, von der zweiten oder von der dritten, von dem Punkt, wo der Tempel zerstört war oder von der letzten Verheißung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt die 70 Jahre berechnen. Es waren ungefähr 70 Jahre, aber Daniel wusste es wahrscheinlich auch nicht ganz genau. Das war sein Gebetsanliegen. Aber von Vers 5 bis Vers 14 kommt erstmal ein sehr ausführliches Sündenbekenntnis. Das ist eigentlich der größte Teil seines Gebets. Ein ausführliches Sündenbekenntnis. Wir sehen darin seine Demut und Bußfertigkeit. Ich glaube nicht, dass jedes Gebet, was wir sprechen, immer den größten Teil Sündenbekenntnis braucht. Das ist jetzt dadurch hier nicht vorgegeben. Aber die Einstellung, diese demütige Einstellung, die ist wichtig. Ja, Sündenbekenntnis, das ist für uns manchmal so, klar, wir sind nun halt mal Sünder, ich habe wieder gesündigt. Gehört dazu beim Beten, ja, muss ich auch abhaken. So. Und wie schnell ist das Herz dann schon wieder ganz weit weg? Sündenbekenntnis, es wird ganz schnell zu einer unpersönlichen, eingeübten Sache. Ja? Und vergib uns unsere Schuld. Was habe ich eigentlich noch alles zum Beten heute? Ach ja, da war ja die Klausur am nächsten Tag. Aber bei Daniel ist es nicht so. Seht ihr das? Durch das Gesetz und die Propheten, was er studiert, erkennt er nicht nur die Sünde so im Allgemeinen. Ja, wir sind ja alle Sünder. Sondern er sieht ihre vielen Facetten und er schämt sich ihrer. Er ist getroffen. Zweimal kommt hier hintereinander, dass er sagt, uns treibt die Schamröte ins Gesicht. Er ist erschüttert. Das ist ihm sehr klar und er bekennt es Gott. Verdient hat das Volk Gottes die Gnade nicht. Verdient haben sie das Gericht. So, wie Gott es tatsächlich dann auch ausgeführt hat, nach seinem Wort. Ja? Vers 14, darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Und trotzdem betet Daniel im vollen Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. Vers 8. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Und dann kommt wieder, denn wir haben gesündigt. Man fragt sich, wie passt das zusammen? Ja? Also Daniel war sich absolut sicher, Und wir sehen das am Ende seines Gebetes. Ich weiß nicht, ob ihr eure Gebete schon mal so beendet habt. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf. Handle. Zögere nicht. So endet er mit seinem Gebet. Er war sich wirklich sicher. Er hatte wirklich Vertrauen, dass Gott handeln wird. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment mal, das hier war ja Daniel. Ja? Ja, ich bin ja nicht Daniel. Ja? Wenn der so betet, okay, aber kann ich das machen? Und ich sage dir, du kannst das machen und du darfst das machen. Warum? Weil Gott uns seine Gnade am Kreuz über alle Vorstellungen hinaus gezeigt, bewiesen und sogar geschenkt hat. Nichts kann dich mutiger im Gebet vor Gott machen als diese Erkenntnis, dass Gott dir seine Gnade in Christus bereits geschenkt hat. Die volle Vergebung deiner Sünden. Natürlich kommen wir zu Gott und wenn wir erst recht sein Gesetz lesen und dann lesen, was alles Sünde ist und wie weit wir von Gott weg sind, dann sagt Johannes, der Apostel, dann klagt uns unser eigenes Herz an. Unser Inneres klagt mich doch an. Ich kann doch gar nicht freimütig vor Gott kommen. Aber dann sagt der Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Nun stellt euch vor, ein kleines Kind fährt mit dem Fahrrad auf der Straße rum und kratzt mit seinem abisolierten Lenkergriff schön an so einen richtig schönen neuen Mercedes lang. Ein schöner langer Riss. Schlechte Gewissen treibt es zu den Eltern. Also meine Kinder haben das nicht gemacht. Ja. Meine Nachbarn haben keinen Mercedes, aber es ist nur eine Geschichte. Das schlechte Gewissen treibt es zu den Eltern. Die Mutter kommt raus und ach du Hilfe und so weiter. Und klick, klick, klick. Ja, wir haben doch bestimmt eine Versicherung und so weiter. Jetzt musst du aber auch zu dem Nachbarn gehen und dem das sagen. Hey Mama, ich traue mich nicht. Ich kann doch nicht zu denen gehen und sagen, ich habe dein Auto kaputt gemacht. Doch, geh mal hin. Der reißt dir nicht den Kopf ab. Ja. Der ist ganz lieb und die Versicherung wird es schon zahlen. Und jetzt geht das Kind dorthin und hat total Angst und muss es ihnen dann sagen, wisst ihr, das ist nicht unsere Stellung vor Gott. Unsere Stellung vor Gott ist, dass die Mama sagt, kein Problem, ich habe hier einen neuen Mercedes, der ist sogar noch viel besser. Klingel mal schnell beim Nachbarn und sag ihnen, was ich für ihn hier bereitgestellt habe. Versteht ihr, wir kommen mit einem gereinigten Herzen vor Gott. Da ist nichts mehr, was uns verklagen könnte. Wir kommen mit der absoluten, vollkommenen Gerechtigkeit Jesu vor Gott und können ihn freimütig um alles bitten. Daniel sollte hier nach seinem Gebet dann direkt vom Engel Gabriel persönliche Antwort bekommen. Und in dieser Antwort hat Gott das verheißen, was ich gerade gesagt habe, das Evangelium. Ja, Vers 24, wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Das ist einerseits noch ein bisschen geheimnisvoll beschrieben. Wir schauen uns das nächste Mal an, wie das genau zu verstehen ist. Andererseits müssen wir aber auch Folgendes sehen. Daniel hat schon vor dieser Antwort, auch wenn sie dann direkt kam, aber er hat trotzdem vor dieser Antwort gegen jede menschliche Logik und Gerechtigkeit ganz konkret um Gottes Gnade gebeten, im vollen Vertrauen darauf. Wie konnte er das tun? Also wir schauen sogar zurück aufs Kreuz, aber wie konnte Daniel das noch hier zu diesem Zeitpunkt tun? Die Antwort lautet, indem er mit der Bibel betete. Mit Gottes Wort. Das merken wir ja schon die ganze Zeit, ja, wie er durch das Wort Gottes geleitet wurde in seinem Gebet. Und wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, was ihn dazu brachte, so konkret, so mutig und vor allem voller Vertrauen zu Gott zu beten. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Das erste war, er bitte, was Gott verheißen hat. Das zweite, bete, wie es Gott angemessen ist, ja, ehrfürchtig, ernsthaft, demütig, im Vertrauen auf Gott. Und das dritte ist jetzt, bete mit Gottes Worten. Daniel hat also nicht nur halt per Zufall hier ein paar interessante Worte im Propheten gelesen und dann mal etwas entdeckt. Und dazu hat er dann gebetet. Nein, sein ganzes Gebet ist von biblischen Wahrheiten, Zitaten und Anspielungen durchzogen.
Er redet hier vom Gesetz und den Propheten, also neben Jeremia erwähnt er die Schriften von Mose. Vers 7, das erinnert an den Bußpsalm 51, Vers 6, ja, damit du Recht behältst, steht dort. Also versteht ihr, er redet nicht nur von den Eigenschaften und Taten Gottes in seinem Gebet, sondern er stützt sein Gebet darauf. Es ist nicht nur so, dass er ganz konkrete Anliegen vor Gott bringt, sondern, ist euch das aufgefallen, er argumentiert. Er argumentiert mit Gott. Er liefert Gott Argumente, warum Gott seine Bitten erfüllen soll, und zwar aus Gottes eigenem Wort. Du hast es doch selbst gesagt. Die Konfirmanden, die müssen einige Sachen auswendig lernen. Und wenn sie diese lange Liste sehen, die eigentlich gar nicht so lang ist, aber wenn sie sie sehen, dann stöhnen sie immer. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem schon dabei zu lernen. Und eine Sache, die sie lernen müssen, ist der Psalm 27. Und ihr habt jetzt einen Grund, warum es so wichtig ist, diesen Psalm zu lernen. Abgesehen davon, dass wir Gottes Wort im Herzen haben, dass wir sie dann auch im Gebet verwenden können. Ja? Psalm 27, Vers 8. Mitten in der Not schreit David zu Gott, mein Herz hält dir vor dein Wort. Du hast es doch selbst gesagt. Sucht mein Angesicht, hat Gott gesagt. Ja, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Gott will, dass wir so beten, dass wir argumentieren. Daniel, warum sollte Gott deine Bitten erhören? Jetzt, nachdem du selber festgestellt hast, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt dafür, dass Gott sich über euch erbarmt. Er hat es ja vom Vers 5 bis Vers 14 immer wieder deutlich gemacht, es gibt keinen Grund. Wir stehen unter dem Gericht, das ist alles richtig so. No chance at all. Ja, Vers 9. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, sagt Daniel. Ja, aber Moment mal, du hast doch selber gesagt, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Ja, und dann Vers 10, und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Er ist also gnädig zu denen, die seine Gebote bewahren, aber ihr habt es ja nicht gemacht. Ja, Daniel, Vers 15, nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast, bis zum heutigen Tag. Was macht Daniel? Schau mal, du hast uns doch schon einmal aus Sklaverei und Götzendienst errettet. Und so hast du deinen Namen offenbart in der Welt. Dein Name, der ja für dein Wesen steht. So hast du dich gezeigt als der treue, barmherzige Gott. Dafür steht dein Name. Und dann, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Warum doch mal? Um deines Namens willen, den du doch selbst so offenbart hast. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen benannt ist. Das ist ein ganz starkes Argument. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und dann am Ende von Vers 19, um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk benannt. Also er hat hier zwei biblische Argumente, nämlich Gottes Barmherzigkeit und Gottes Ehre. Und wisst ihr, das ist die Aussage vom Gesetz und von den Propheten an so vielen Stellen. Und zwar sagt Gott dort, ich werde mich in der Welt verherrlichen, indem ich mich über mein Volk erbarme und ihm meine Gerechtigkeit schenken werde. Ich werde mich in der Welt verherrlichen, indem ich euch helfen werde und euch meine Gerechtigkeit schenken werde. Und darum kann Daniel, obwohl er gerade zweimal bestätigen musste, dass Gottes Gericht gerecht ist, dennoch gegen jede menschliche Vernunft und Logik, aber eben auf Grundlage von Gottes eigenen Worten bitten, Vers 16, schaut euch diesen Vers an, der eigentlich überhaupt nicht logisch ist. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem und von deinem heiligen Berg. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte, handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Und Gott erhörte sein Gebet. In diesem Fall hat er sogar direkt Gabriel losgeschickt, damit er ihm antwortet. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie können wir so beten? Ich sage es, indem wir aufhören, mit unseren eingeübten Floskeln zu beten, die wir stets aufs Neue wiederholen und die dadurch früher oder später zu Worten ohne Bedeutung werden. Ja, Dinge, die wir immer wiederholen, werden irgendwann zu Worten ohne Bedeutung. Wenn ich den Kindern beibringe, Bitte und Danke zu sagen am Tisch. Nutella bitte. Wie heißt das? Bitte Nutella. Ja, meint er wirklich bitte? Nein, keine Bedeutung. Einfach, ich muss dieses Wort sagen, sonst kriege ich nichts. Das ist dann vielleicht tatsächlich dieses Plappern, wie es die Heiden machen. Ein Beten, was uns selber anödet. Und vielleicht wirst du heute und morgen nach dieser Predigt einfach durch diesen Druck, den ich hier ausübe, ja, wieder intensiver, vielleicht auch erwartungsvoller beten. Ich habe das so bemerkt in den letzten Jahren. Immer wenn ich ein bisschen über das Gebet rede, wenn ich dazu predige oder so, dann gibt es so eine kleine Welle durch die Gemeinde. Alle beten wieder ein bisschen intensiver. Ja? Für eine Woche oder zwei. Und du kannst ja auch nicht jedes Mal, wenn du merkst, oh, die Welle flacht sich wieder ab, ja, flattened the curve, du kannst ja nicht jedes Mal dann sagen, gut, meine Gebetszeit, jetzt muss ich aber schnell noch eine Predigt hören, damit ich auch wieder gepusht bin zum Beten, ja. Das geht auch nicht. Dinge müssen einfach sein, ganz klar, sonst kannst du sie nicht dir angewöhnen und zu deiner guten Routine machen. Das ist einfach so. Wenn Beten kompliziert wird, dass du so 5, 6 Regeln einhalten musst, vielleicht noch ein paar Semester Theologie studieren und so weiter, dann wirst du es nicht schaffen. Ja? Das bringt nichts. Aber jetzt kommt die gute Botschaft. Richtig und von Herzen beten muss tatsächlich einfach sein, denn Gott lädt alle Gläubigen dazu ein. Gott sagt zu ganz kleinen Kindern und zu schon ganz Alten, die schon kaum noch mehr können und zu allen dazwischen. Er sagt zu den ganz Schlauen, aber auch zu den etwas Einfacheren, zu allen Menschen sagt er, ruft mich an, betet zu mir. Er gibt allen den Heiligen Geist, der sie drängt zum Gebet. Es muss also einfach sein. Wenn alle Menschen, die Gott anruft, beten können, dann muss es einfach sein, oder? Gott kann doch nicht zu so einem 4-jährigen Kind gehen und sagen, so, pass mal auf, hier, die 20-Punkte-Liste zum erfolgreichen Gebet, mach mal. Das macht er nicht. Gebet kann einfach sein. Und die einfache Lösung gegen Langeweile beim Beten lautet folgendermaßen, benutze beim Beten einen Abschnitt aus der Bibel. Ich empfehle euch, dieses Buch dazu zu lesen, es hat mir wirklich gut getan. Ich fand es richtig, richtig herausfordernd, aber auch hilfreich, ja. Benutze beim Beten einen Abschnitt aus der Bibel. Es eignet sich eigentlich jeder Abschnitt, aber zum Start und zum Lernen eignen sich am besten die Psalmen. Gebete, die Gott uns selbst gegeben hat. Versteht ihr? Er legt uns die richtigen Worte in den Mund. Wie können wir denn zu dem herrlichsten, mächtigsten Wesen der Welt beten? Wie sollen wir uns denn Gott nähern? Ich habe doch schon Angst, zu irgendeiner höher gestellten Persönlichkeit irgendwo mal persönlich zu sprechen. Wie soll ich denn zu Gott beten? Gott gibt uns die Worte in den Mund. Und nicht nur das, er gibt uns nicht nur die Worte in den Mund, wie wir ihn ansprechen können, sondern auch noch die Worte, die unsere tiefsten Gedanken und Gefühle am besten ausdrücken. Wer länger die Psalmen betet, der merkt, ich hätte es besser selber nicht sagen können. Ja, im Gegenteil, ich wäre nie so weit gekommen, mein Herz so vor Gott auszuschütten, wie Gott es mir selbst hier vormacht. Zweimal wird im Neuen Testament gesagt, dass wir die Psalmen beten sollen, auch zur gegenseitigen Ermutigung. Und Charles Whitney, der schreibt jetzt in seinem Buch, um mit der Bibel zu beten, wie mache ich das jetzt? Geht man einfach Zeile für Zeile durch den Schriftabschnitt und spricht mit Gott über alles, was einem während des Lesens in den Sinn kommt. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann gehst du halt zum nächsten Vers. Der Herr ist mein Hirte. Das kommt mir eigentlich in den Sinn. Ah, ich bin sein Schaf. Boah, ich habe echt
so oft keine Ahnung, wie es weitergeht und wo es hingeht, aber du bist mein Hirte, das ist ja toll, du weißt, wo es hingeht und du führst mich, danke dafür. Herr, ich habe so viele Verwandte, die dich überhaupt nicht kennen und die durchs Leben irren aus meiner Sicht. Herr, schenk doch, dass sie auch zu deinen Schafen werden, dass du sie auch führst. Und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, was fällt mir jetzt hier dazu ein? Und das bete ich und fällt mir irgendwann nichts mehr ein, dann gehe ich zur nächsten Zeile. So einfach. Das ist es schon gewesen. Ja gut, Moment mal. Also einfach? Gerade die Psalmen, die sind doch oftmals ganz schwer zu verstehen. Ja? Da kann man doch alles Mögliche hineinlesen. Das ist doch das, wovor wir hier immer warnen. Wir müssen Exegesen machen. Wir müssen das herausfinden, was drinsteht. Nicht irgendwas hineinlesen, Eisegese. Gott bewahre uns davor. Ja? Nun, ich denke, so manche Bitten sind sicherlich für fast jeden vom Text herleitbar. Die sind, das steht dort einfach da. Da kann man, das muss man dann beten. Aber es muss ja nicht so sein. Manchmal werden unsere Gedanken auch in ganz andere Bereiche dann geführt. Und selbst wenn dann unsere Gedanken und unsere Bitten nichts mehr mit dem Text zu tun haben, wir dürfen sie dennoch vor Gott bringen. Gott kommt nicht und sagt, Moment mal, das war jetzt exegetisch aber falsch an der Stelle. Nein, was sagt Gott? Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mit der Bibel und manchmal nur mit einem einzelnen Wort der Bibel zu beten, das wird uns dazu führen, biblischer und ernsthafter zu beten. Und wenn deine Gedanken mal vom Text weggehen, dann wirst du ja spätestens bei der nächsten Zeile wieder zum Text zurückgehen. Ja? Es wird verhindert, dass du sozusagen ganz abschweifst, dass dann deine Ausflüge so weit gehen, dass du gar nicht mehr mit dem Herzen dabei bist, dass du in irgendeiner Fantasiewelt endest, wie es ja manchmal beim Beten passiert. Deshalb mach die Bibel zum Gebet. Und ein weiteres Argument könnte jetzt vielleicht lauten, ja, aber da kommen ja dann Verse in solchen Psalmen, die ich vielleicht gar nicht beten will. Die irgendwie komisch sind, ja, vor allen Dingen die Rachepsalmen, ja, also das ist so, und vor allen Dingen, ich soll doch meine Feinde lieben und die mir fluchen, die soll ich segnen. Wie gehen wir mit solchen Stellen um? Ich denke, wir dürfen und sollen Gott bitten, dem Bösen Einhalt zu gebieten und ihm ein Ende zu machen und sich so zu verherrlichen. Wir beten darum, dass Gott den endgültigen Sieg davonträgt. Wir beten das doch mit jedem Vater unser, dein Reich komme. Oder wir sagen, Herr, komme bald. Und demzufolge können wir auch bestimmte persönliche Sünden, die wir, mit denen wir besonders zu kämpfen haben, für die Feinde dort einsetzen. Wisst ihr, es ist doch oftmals so, dass die schrecklichsten Feinde, die ich habe, meine eigenen Sünden sind, die mich so im Griff haben. Ich kann die Verse auch einfach überspringen. Wenn mir zu einem Vers nichts einfällt oder der ist mir einfach zu hart, dann überspringe ich ihn. Kann Gott bitten, mir einfach mehr Erkenntnis zu schenken. Aber noch etwas werden diese Verse deutlich machen, nämlich, dass Gott gerecht richten wird. Gott ist der Richter und er wird die Menschen richten. Und diese Verse können mich in ein umso größeres Erstaunen bringen über das Kreuz. Das sind vielleicht die schrecklichsten Verse im Alten Testament, die mich dann aber zu einem umso größeren Erstaunen darüber bringen, dass Jesus ja dieses Gericht getragen hat. Vielleicht habt ihr noch mehr Argumente für oder wider, aber ich möchte euch jetzt ein paar Vorteile des Betens mit der Bibel am Schluss noch geben. Man kann einfach anfangen. Ihr könnt einfach anfangen, ihr müsst keinen Kurs belegen, ihr müsst nicht noch ein Buch lesen, ihr könnt das Buch lesen, lest es, ich empfehle es euch sehr, aber ihr könnt einfach anfangen. Wir werden heute zusammen anfangen, wir werden im Gottesdienst, werden wir heute anfangen, in der Gebetszeit werden wir anfangen mit den ersten drei Versen vom Psalm 23, die zufälligerweise auf eurem Gottesdienstzettel schon stehen, falls jemand die Bibel nicht dabei hat. Wir nehmen uns heute die Zeit, jeder für sich im Stillen natürlich, fangt einfach mal an, probiert es mal aus. Und wisst ihr was, ein weiterer Vorteil ist, es wird sehr leicht, längere Zeit im Lesen, Nachsinn und Gebet zu verbringen. Manchmal, da beten wir, heute bete ich, dann beten wir alles, dann sind 3 Minuten um und wir haben schon Amen gesagt. Ja, was ist los mit mir? Wenn ihr anfangt mit der Bibel so zu beten, dann werdet ihr nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wenn ihr dann weiter müsst, sagen, was, die Zeit ist schon um? Und dann ist es auch egal, ob du jetzt 4 Stunden Zeit hast oder 4 Minuten nur Zeit. Du kannst direkt effektiv beten. Ein weiterer Vorteil. Du wirst dann immer noch über dieselben alten Dinge beten. Dein Leben ändert sich ja nicht einfach nur, weil du jetzt mit der Bibel mehr betest. Es sind immer noch dieselben alten Dinge in deinem Leben, die dir zu schaffen machen. Aber du wirst eben nicht mehr mit denselben alten Worten darüber beten, du wirst einen geistlichen Blick auf dieselben alten Dinge bekommen. Und du wirst mit neuen Worten darüber reden. Wir werden immer noch, meinetwegen, für die anstehende OP von Kuno beten. Ja? Oder wen auch immer. Und dann machen wir normalerweise so, Herr, segne Kuno und die Ärzte und schenk, dass alles gut wird. Das Gebet ist ja nicht falsch. Aber angeregt durch Psalm 37 würden wir dann vielleicht so beten, dass Gott Kuno mehr Vertrauen schenken möge angesichts eines unsicheren Ausgangs der OP. Oder dass er Gnade empfange, inmitten dieser schweren Umstände sich dennoch am Herrn zu erfreuen. Ein weiterer Vorteil, deine Gebete werden nicht nur frischer, einfach weil du neue Worte verwendest, sondern sie enthalten ja nun tatsächlich das inspirierte Wort Gottes. Du betest also so tatsächlich immer mehr nach Gottes Willen. Das wird Gott Ehre machen und es wird von ihm erhört werden und das bedeutet Segen für dich. Und noch etwas, du wirst mit mehr Vollmacht beten. Ja, da gibt es diese großen Gebetshelden, wenn die gebetet haben, das war ein vollmächtiges Gebet, man konnte schon fast darauf die Uhr stellen, wann sich das dann erfüllen wird. Ja. Du kannst mit mehr Vollmacht beten. Warum? Diese Worte der Bibel, sagt Jesus, sie sind Geist und sie sind Leben. Diese Worte, das ist die Kraft Gottes. Und wenn du diese Worte verwendest und in dein Gebet hineinnimmst, dann nimmst du diese Kraft, diesen Geist, dieses Leben mit hinein. Du wirst vollmächtiger beten. Und ich will euch noch eine Sache weitergeben, wie ihr es konkret umsetzen könnt. Es gibt eine gewisse Technik, die Psalmen des Tages, habe ich euch auch auf den Zettel gedruckt, ist jetzt nicht von mir, sondern von ihm, es ist aber auch nicht von ihm, er hat es auch irgendwann mal, also es scheint schon länger zu geben, diese Idee, so durch die Psalmen zu beten. Ich fand das ganz interessant und habe es auch schon ausprobiert und muss sagen, es funktioniert. Also das läuft so, man hat jeden Tag 5 Psalmen. Und der erste Psalm, dieser 5 Psalm, ist immer der des Tages. Also heute haben wir den 20., also wäre das der 20. Psalm. Und dann rechne ich immer 30 dazu, nämlich die Anzahl der Tage eines Monats. Ja, dann komme ich also auf den Psalm 50, 80, 110, 150. 150. 140. Stimmt, ja, genau. 140. Mathe war nicht so meins oder ist nicht mehr meins. Das heißt, ich habe jeden Tag 5 konkrete Psalmen zur Auswahl und ich nehme mir dann etwa so eine halbe Minute Zeit, die mal ganz kurz zu überfliegen. Also ich gucke es mir kurz an, ist der lang, ist der kurz, was steht als Überschrift, vielleicht einen Vers lesen, damit ich so 30 Sekunden wirklich einmal drüber gucke und dann suche ich mir einen dieser Verse aus. Der mich jetzt gerade einfach am meisten anspricht. Und auf diese Weise begegnest du dann einmal im Monat allen Psalmen. Einmal im Monat begegnest du auf diese Weise allen Psalmen. Ist nicht so, dass du jeden betest, aber du begegnest ihnen einmal. Mach das 3-4 Monate, dann wirst du auch irgendwann jeden gebetet haben. Statt lange und ziellos zu suchen, boah, was nehme ich heute für eine Schriftstelle und was war eigentlich der letzte Psalm, den ich neulich noch hatte und wo wollte ich jetzt weiterbeten, weiß man immer gleich, wo man anfangen und lesen soll. Welcher ist heute? 20. Aha, 20. Psalm. Und das motiviert einen anzufangen, versteht ihr? Wenn ich erst lange überlegen muss, wie mache ich es heute, ist die Luft schon raus. Wenn ich genau weiß, der 20. aufschlagen, kann es losgehen. Das motiviert. Eine unstrukturierte Leseweise wird früher oder später euch vom Lesen und Beten abhalten. Andererseits hat man ja dennoch dann die Wahl zwischen 5 Psalmen. Es ist also nicht total festgeschrieben. Man hat die Wahl zwischen 5 Psalmen und kann sich für den entscheiden, der das Herz gerade am meisten anspricht. Und wenn du jetzt fragst, was mache ich eigentlich an den Tagen, an den 31., ab und zu hat der Monat auch mal 31 Tage, dann nimmst du dir dann einfach den Psalm 119 vor. Der ist lang genug und kannst du dann da aufteilen. Was wird sich einstellen, wenn ihr anfangt, das zu praktizieren? Was haben andere Leute erfahren? Was kann ich euch jetzt sozusagen als Rückmeldung schon mal weitergeben? Die Gedanken schweifen weniger ab. Wäre das nicht herrlich, wenn du mit deinen Gedanken einfach beim Beten bleibst? Georg Müller, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war so der Mann des Gebets, ja? Der ist nie zu irgendwelchen Leuten gegangen, hat gesagt, ich habe hier 568 Waisenkinder, wir haben morgen keine Kartoffeln mehr. Hat er nicht gemacht. Der hat einfach immer nur gebetet. Und am nächsten Morgen waren dann Kartoffeln da. Ja? Das war der Mann des Gebets. Der hat 10 Jahre lang gebetet und hat sich gemüht. Der ist tatsächlich jeden Tag ganz, ganz früh aufgestanden. Ich weiß nicht, um 4 oder so oder 3:30 und hat dann mehrere Stunden vor dem Frühstück gebetet. Und dieser Mann des Gebets hat sich 10 Jahre gequält und hat gesagt, ja, ich brauchte manchmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, manchmal eine ganze Stunde, ehe ich hier oben im Kopf wirklich im Gebet war. So lange beten wir sowieso nie. Wann beten wir mal länger als eine Viertelstunde? Sagte, ja, das musste ich mich erstmal durchknien, bis ich dann wirklich hier oben so etwa war. Dann hat er angefangen, einfach die Bibel vor dem Beten aufzuschlagen und einen Vers zu lesen und dann darauf dann ein Gebet zu antworten. Und ab dem Moment, das war halt im 10. Jahr, war er befreit. Er konnte dann wirklich von Minute 1 an beten. Also die Gedanken werden nicht mehr abschweifen. Und dann, du wirst tatsächlich mehr auf Gott ausgerichtet. Du kommst weg von deiner To-Do-List, die du für Gott schon mal vorbereitet hast, hin zu Gott selbst. Gebet wird auch mehr zum Dialog. Versteht ihr? Gott spricht dich an in der ersten Zeile des Psalms und dann antwortest du darauf. Es ist wirklich ein Gespräch, was hier stattfindet. Dann hast du alles gesagt, was du sagen wolltest. Jetzt redet Gott weiter zu dir. Ich führe dich durchs tiefe Tal. Oh ja, da habe ich einiges zu sagen, Gott. Und dann geht's weiter. Aber mein Stecken und Stab trösten dich. Ah, und so weiter. Es wird zum Dialog. Und du wirst merken, wie Gott konkret in deine Lebenssituation spricht. Du wirst merken, Gott kennt ja mein Leben sowieso. Und dieses Wort spricht wirklich hier hinein. Wie genial ist das denn? Dieser Vers trifft ja echt meine Situation, das wirst du immer mehr merken. Du wirst auch viel mehr, viel tiefer über die Bibel nachdenken. Verse, auf die du alleine nie gekommen wärst, sie dir mal anzuschauen und einzubringen, die werden dich auf einmal den ganzen Tag lang begleiten, dass du in verschiedenen Situationen am Tag an diesen Vers denkst. Du wirst mehr Gewissheit haben, nach Gottes Willen zu beten. Du wirst über dieselben alten Dinge mit neuen Worten und darum bewusster beten. Weg von und täglich grüßt das Murmeltiergebet hin zu bewussten, tief empfundenen Bitten, die wir vor Gott bringen. Du wirst auch über Dinge beten, über die du noch nie oder noch fast nie gebetet hast. Du wirst merken, da gibt es noch mehr Dinge als das, was ich immer Gott zu sagen habe. Und es ist wunderbar, darüber zu beten. Und schließlich, du wirst in deiner Beziehung zu Christus wachsen. Christus hat ja selbst die Psalmen gebetet. Und wisst ihr, als er am Kreuz hing, als er vor lauter Pein kaum noch sprechen, eigentlich nur noch stöhnen und schreien konnte, als ihm jedes Wort unheimlich schwer fiel, da hat er ja nur noch ganz wenig gesagt. Da hat er nur noch die berühmten 7 Worte gesprochen. 3 von diesen Worten und teilweise auch die längsten, es waren Psalmenzitate. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 1. Und wisst ihr, ich glaube, also was klar ist, Jesus hat diesen ganzen Psalm gemeint und ich glaube, er hat diesen dann im Stillen weitergebetet. Dieser Psalm, der spricht ja wirklich von allem, was am Kreuz passiert ist. Er hat ihn im Stillen weitergebetet. Und als er dann beim letzten Vers war, hat er wieder laut gebetet. Es ist vollbracht. Das steht ganz am Ende von diesem Psalm. Und Jesus hat die Psalmen nicht nur gebetet. Wir sind nicht nur mit Jesus verbunden, weil wir dieselben Gebete sprechen, die Jesus gebetet hat, sondern er hat diese Psalmen erfüllt. Lest heute Nachmittag mal Psalm 22. Ihr werdet staunen, wie Jesus jeden einzelnen Vers erfüllt hat. Und weil Jesus sie erfüllt hat, deshalb dürfen wir in seinem Namen beten und durch den Glauben an ihn dürfen wir auch aus dieser Stellung heraus beten, aus der Stellung eines vor Gott gerechten Menschen, aus der Stellung eines Kindes, eines Gotteskindes. Lasst uns jetzt zusammen beten. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du siehst in unser Herz. Du weißt, warum wir so denken, wie wir denken. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen, selbst mit den Wegen, die ich nur in meinen Gedanken gehe. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Herr, so gib uns die richtigen Worte aus deinem Wort. Wie kostbar sind mir deine Gedanken. Wie herrlich ist dein Wort, oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Und wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ja, Vater, durch dein Wort bist du bei uns. So fülle unser Herz mit deinem Wort und mit deinem Geist. Und wir wollen eben nicht einfach nur unsere Gebetslisten abspulen, unsere religiöse Pflicht tun. Wir wollen mit dir sprechen von ganzem Herzen und so, wie es dir gefällt und wie du es erhören willst. Darum bitten wir dich, Herr, lenke unser Reden und lehre uns beten. Amen.